Hallo, Friederike.
Komisch.
Friederike ist nicht da. Ah, da ein Zettel. Ich komme gleich wieder. Und eine Zeitung. Auch von vor Weihnachten. Weihnachtsgrüße an George Orwell. Ja. 1984. Das gibt's nicht. Unerhört. Die in England installieren Kameras. Wenn einer einen Fehler macht, dann wird er über Lautsprecher gerügt. Auf den Straßen. Sogar im Internet zeigen sie die Bilder. Und wer einen Mitbürger bei einem Fehltritt erkennt, kann bis zu 1000 Pfund Belohnung bekommen. Was? Die Kamera 225 hat in Südlondon 300.000 Pfund eingebracht in einem Jahr? Wo bleibt denn die Friederike? Es ist schon 3:30. Hey, Friederike, komm doch endlich! Na, das Rufen hilft auch nicht. Hier, Kundus in der Zeitung. Ist immer wieder von Kundus die Rede. Was war denn da? Ach ja, die Geschichte mit den Tanklastern. Die sind doch im Dreck stecken geblieben. Die Taliban hatten die Tanklaster entführt. Die saßen im Fluss fest. Da haben sie Hilfe aus dem benachbarten Dorf geholt, kostenlos Benzin verteilt. Und dann
Hallo
wurden.
Anton, entschuldige, dass ich so spät komme, aber bei dem Schnee
Bist du
draußen,
im Schnee stecken geblieben?
das nicht gerade.
Ich meine, so wie die Tanklaster in Kundus, wie die im Flussbett festsaßen, da ging ja nichts vor und zurück.
Und der deutsche ISAF-Kommandant in Kundus, ein Oberst Klein, hat daraufhin NATO-Flugzeuge angefordert, die Tanklastzüge zu bombardieren. Und dabei sind 142 Menschen, viele Zivilisten, sogar Kinder und Jugendliche, aber auch Taliban getötet worden.
Darf denn die Bundeswehr in Afghanistan einfach bombardieren und Menschen töten? Ich dachte, sie wären nur für den Schutz des Wiederaufbaus zuständig.
Oberst Klein hat die Bombardierung damit gerechtfertigt, dass die Taliban mit den Tanklastern die Bundeswehr in ihrem Lager in Kunduz angreifen könnten, so als lebende Bomben.
Aber die Tanklaster steckten doch im Schlamm. Stundenlang sogar.
Später ist herausgekommen, dass der Klein nicht nur die Tanklaster unschädlich machen, sondern die dort versammelten Taliban angreifen wollte. Vernichten soll er gesagt haben.
Und dabei hat er viele ganz normale Menschen aus dem Dorf getroffen, die sich nur das kostenlose Benzin holen wollten. Unglaublich ist das.
Es gibt einen Rechtsanwalt in Bremen, der vertritt die Familien, die bei dem Bombardement Angehörige verloren haben. Karim Popal ist sein Name. Bisher hat er schon Vollmachten für 70 betroffene Familien.
Und gegen wen klagt er? Gegen die NATO, die die Bomben abgeworfen hat?
Nein, die afghanischen Familien verlangen von der Bundesregierung Entschädigung für ihre getöteten und verletzten Angehörigen.
Hoffentlich hat er Erfolg. Aber trotzdem, Friederike, ich verstehe das nicht. Die Bundeswehr darf doch in Afghanistan keinen Krieg führen, oder? Das sind doch alles Entwicklungshelfer in Sandolivgrün. So Kinder betreuen und Brücken bauen.
Ursprünglich hatten sie von der UN den Auftrag bekommen, in Afghanistan Stabilität und Sicherheit zu schaffen und die Lebensverhältnisse der Bevölkerung zu verbessern. ISAF heißt die Truppe. Waffen nur zur Selbstverteidigung.
Was der Oberst da gemacht hat, wie hieß der Typ noch?
Klein, Oberst Klein.
Also was der Klein da gemacht hat, hat ja wohl mit Lebensverhältnisse der Bevölkerung verbessern nicht mehr viel zu tun. Der Typ müsste vor ein Gericht gestellt werden.
Das wird auch wirklich von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe geprüft. Aber ich fürchte, es kommt nichts dabei raus.
Wieso denn das?
Die Einsatzregeln fürs Militär in Afghanistan.
Ja, Frieda, sag das mal unseren Jungs in Afghanistan. Militär gehört abgeschafft.
Also die Soldaten in Afghanistan tragen immer eine sogenannte Taschenkarte mit sich rum.
Eine Straßenkarte von Afghanistan, damit sie sich nicht verlaufen?
Nein, Anton, die Taschenkarte, das ist eine Kurzfassung der Regeln, die Soldaten beachten müssen, vor allem wenn sie schießen, so im Westentaschenformat.
Und diese Taschenkarte ist geändert worden?
Ja, bereits im Sommer 2009. Bis dahin durfte die Bundeswehr im Rahmen von ISAF sich nur gegen Angriffe verteidigen, Angriffe abwehren oder Nothilfe leisten.
Das klingt ja halbwegs zivil.
Aber jetzt darf die Bundeswehr bereits gegen Menschen vorgehen, die, ich zitiere, Angriffe planen, vorbereiten, unterstützen oder ein sonstiges feindseliges Verhalten zeigen. So soll es wortwörtlich auf der neuen Taschenkarte stehen.
Das ist ja ein Freibrief zum Töten. Wo kann ich denn so eine Mordskarte mal sehen?
Ist wohl geheim. Jedenfalls sagt die Bundeswehr im Internet nur so Allgemeinheiten.
Könnte das so sein, der Klein unterstellt den Taliban, sie wollten mit den gekaperten Tanklastern die Bundeswehr angreifen und da wollte er ihnen lieber zuvorkommen, ohne Rücksicht auf Verluste?
Ich vermute, dass es so gewesen ist.
Sag mal, Friederike, unsere neue Regierung, die hat doch am Anfang gesagt, es gäbe keine zivilen Opfer und die Bomben auf die Tanklaster, die seien ganz okay gewesen.
Der Vorfall von Kunduz, das war schon in der Nacht vom 3. auf den 4. September. Da hatten wir noch die alte Bundesregierung, die Große Koalition.
Na gut, aber unsere alte und neue Kanzlerin hat doch gesagt, wenn es zivile Opfer gegeben hätte, dann wäre das sehr bedauerlich.
Das hat sie wörtlich in ihrer Regierungserklärung vom 8. September kurz vor der Bundestagswahl gesagt. Sie hat nicht ausdrücklich gesagt, es gab zivile Opfer.
Ja, sie wusste es eben nicht besser.
Irrtum, Anton. Der Kanzlerin muss vor ihrer Regierungserklärung ein Vermerk eines Staatssekretärs vorgelegen haben, wonach ein Junge durch die Bomben schwer verletzt worden sei und die NATO vom Tod unbeteiligter Zivilisten ausgeht.
Dann hat die Merkel die Wähler belogen. In einer wichtigen Sache nicht die volle Wahrheit zu sagen, das nenne ich Lüge. Und wann war die Wahl zum Bundestag?
Am 27. September, also gut 3 Wochen nach dem Vorfall bei Kunduz.
Wenn die Wähler gewusst hätten, dass die Bundeswehr in Afghanistan richtigen Krieg führt und dabei auch unbeteiligte Zivilisten umbringt, dann wäre die Wahl bestimmt anders ausgegangen.
In Afghanistan werden Wahlzettel gefälscht. Und hier wird die Bevölkerung belogen, um das Wahlergebnis günstiger zu machen. Ist fast das Gleiche.
Wo doch bekannt ist, dass etwa 70% der Bevölkerung den Krieg in Afghanistan ablehnen. Kann man wegen dieser Geschichte die Wahl nicht noch jetzt anfechten?
Wohl kaum. Aber du hast recht. Sehr viele unserer Mitbürger lehnen diesen Krieg ab. Sogar sehr prominente.
Von wem sprichst du?
So hat zum Beispiel die Ratsvorsitzende der EKD vor kurzem gesagt...
Was ist denn das EKD?
Die Evangelische Kirche Deutschlands. Also die hat gesagt, dass sich die Bundeswehr so bald als möglich aus Afghanistan zurückziehen soll.
Ich sage das auch schon lange Zeit.
Aber Anton, du bist eben nicht Ratsvorsitzender.
Ja schon, aber was ist daran Besonderes?
Na, die Kirche ist doch eine große Gemeinschaft. Und da hat das Wort der Vorsitzenden, der Bischöfin Käßmann, schon einen anderen Stellenwert.
Gut, aber gesagt habe ich das auch schon oft.
Ja, Anton, aber dir hat ja keiner widersprochen.
Wieso, haben Sie der Bischöfin widersprochen?
Na und ob. Sie könnte das nicht beurteilen, es würde einen Bürgerkrieg geben und viele andere Gegenargumente mehr.
Haben Sie nicht auch von verlorenen Arbeitsplätzen geschwafelt?
Nein, diesmal nicht. Aber es wird immer wieder ignoriert. Die Amerikaner und mit ihnen die NATO sind ohne irgendeinen Grund in Afghanistan eingefallen. Und jetzt versuchen sie nur noch, den Scherbenhaufen nicht noch größer werden zu lassen.
Wieso? Der 11. September war doch ein Grund.
Du meinst die Ausbildungslager, die Al-Qaida mit Duldung der Taliban in Afghanistan eingerichtet hatten?
Ja, genau das.
Zuvor waren da auch schon Ausbildungslager, die mit Unterstützung der USA Afghanen zum Widerstand gegen die russischen Besatzer ausgebildet haben.
Und du meinst, die hat dann Al-Qaida einfach weiter benutzt?
Na, der Geldgeber Bin Laden, nach unbestätigten Meldungen früher bezahlt von der CIA, hat sich ja nicht geändert.
Und die Taliban haben ihn einfach weiter wursteln lassen?
Das ist doch sehr wahrscheinlich.
Und die Amerikaner nahmen dann ihre eigenen Ausbildungslager zum Anlass für den Krieg gegen Afghanistan und die Taliban?
Jedenfalls kann man das auch so sehen. Diese Zusammenhänge vergisst man immer wieder.
Und Friederike, du hast noch mehr vergessen.
Ich? Vergessen? Na was denn?
Wir haben versprochen, das Ergebnis des Schweizer Volksbegehrens für ein Exportverbot von Kriegswaffen bekannt zu geben.
Ach ja, richtig. Es war, wie ich gesagt habe, es war gut, aber nicht gut genug.
Ja, nun nennt schon die Zahl.
Fast 32% der Bürger wollten dieses Exportverbot.
Gut, aber warum nicht besser?
Die Initiative hatte starke interessierte Kräfte gegen sich. Ein Großteil der Presse, natürlich die Industrie und der National- und der Ständerat der Schweiz haben den Bürgern empfohlen, das Verbot abzulehnen.
Also weiter das Geschäft mit dem Tod.
Ja, Anton, das Geschäft blüht weiter. Eine Zeitung versticht sich sogar zu der Behauptung, dass der Export von Kriegsmaterial unbedingt notwendig sei, um die Regeln des Völkerrechts einzuhalten.
So ein Quatsch. Also kein Fortschritt in Richtung Frieden.
Doch, Anton, im Juni 1997 hat es schon einmal eine ähnliche Initiative gegeben. Da waren es nur 22,5%, die für ein Exportverbot gestimmt haben. Jetzt sind es fast die Hälfte mehr.
Hallo, Gruppe Schweiz ohne Armee. Hört ihr mich? Weitermachen!
Stell dir vor, Anton, da ist doch in Georgien vor kurzem ein Denkmal explodiert.
So von ganz alleine? Das kann doch nicht sein.
Nein, natürlich nicht. Das Denkmal hat an die gefallenen georgischen Soldaten des Zweiten Weltkriegs erinnert, die in der Roten Armee gedient haben. Georgien war ja eine der Republiken der UdSSR.
Die Georgier wollen heute aber in die NATO.
Wegen der Explosion haben die Russen behauptet, dass die Georgier das Denkmal einfach gesprengt hätten.
Und die Georgier?
Die haben gesagt, dass das Denkmal in schlechtem Zustand war und demontiert, restauriert und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden sollte.
Schlechter Zustand? Zweiter Weltkrieg? Schon lange her? Ja, das macht Sinn. Und warum sollen die Georgier das Ding gesprengt haben?
Na ja, zwischen Georgien und Russland gab es ja 2008 einen Krieg. So ganz grün sind sich die beiden Länder nicht. Obwohl sie haben gerade wieder einen Grenzübergang geöffnet.
Krieg? Einfach so? Einer muss ja angefangen haben.
Die EU hat damals eine Untersuchungskommission eingesetzt, geleitet von der Schweizer Diplomatin Heidi Tagliavini. Der Bericht wurde vor kurzem vorgestellt, nachdem 30 Experten...
Lass mal die Schnörkel weg, Friederike. Was steht drin?
Ist doch wichtig, dass der Bericht sehr gründlich gemacht wurde.
Was steht drin?
Du bist unverbesserlich. Also, da steht drin. Georgien hat zuerst angegriffen und damit das Völkerrecht gebrochen.
Was haben sie gemacht? Geschossen, einmarschiert oder was?
Das kann ich dir genau sagen. Am 7. August 2008 um 23.35 Uhr. Begann die georgische Armee auf Befehl des Präsidenten Saakaschwili, den südossetischen Hauptort Shenvali erst mit Rauchgranaten, dann mit Artilleriegranaten zu beschießen. Jetzt zufrieden?
Ja, das ist doch wichtig. Also eine klare Sache.
Eben nicht, denn Russland hat Georgien zuvor provoziert.
Kein Grund für Krieg.
Und außerdem war die russische Reaktion weit überzogen.
Ja, der russische Bär, wo der hinlangt.
Und schließlich hätte die internationale Gemeinschaft sehr viel früher mit Friedensbemühungen anfangen können.
Wem sagst du das? Überall das Gleiche. Statt ernsthaften Verhandlungen schickt man Waffen und Militär. Jawohl, Frieda. Du hast recht, Militär gehört abgeschafft.